Sie hören den Artikel Albrecht Alt aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 19. Oktober 2023. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt: Leben, Werk, Wirkung, Mitgliedschaften, Ehrungen, Veröffentlichungen. Georg Albrecht Alb, geboren am 20. September 1883 in Stübach bei Diespeck in Franken, gestorben am 24. April 1956 in Leipzig, war ein deutscher evangelischer Bibelwissenschaftler. Sein Fach war das Alte Testament. Nach dem Studium in Erlangen mit einem Semester in Leipzig erhielt Alt im Predigerseminar die Möglichkeit, 1908 an einem Lehrkurs des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes, DEI, in Jerusalem teilzunehmen. Sein weiterer Berufsweg führte ihn immer wieder nach Palästina zurück, sodass bis 1935 eine Zweigleisigkeit zu beobachten ist. Nach Lizenziatenpromotion und Habilitation in Greifswald 1909 wurde er dort Privatdozent und 1912 Extraordinarius. 1914 erhielt er ein Ordinariat in Basel, wechselte 1921 nach Halle und war seit 1922 bis zu seiner Emeritierung 1955 Ordinarius für Altes Testament an der Universität Leipzig. Hier war Alt von 1929 bis 1937 für die Edition der dritten Ausgabe der Biblia Hebraica verantwortlich. Nachdem er 1912-1913 als Mitarbeiter an das Jerusalemer DEI zurückgekehrt war und während des Ersten Weltkriegs als Unteroffizier in Palästina eingesetzt war, wurde ihm 1921 der Wiederaufbau des Instituts im britischen Mandatsgebiet Palästina übertragen. Von 1924 bis 1931 leitete er selbst jährliche mehrmonatige Lehrkurse des DEI. Grabungstätigkeit gehörte nicht dazu, doch boten Oberflächenbegehungen archäologischer Stätten einen gewissen Ersatz. Die beim DEI erworbene gründliche Kenntnis der Topographie, Geologie, Botanik, Archäologie, Epigraphik usw. so Palästinas ermöglichte es Alt, territorialgeschichtlich begründete Hypothesen unter anderem über die Landnahme der Israeliten und das Großreich Davids und Salomos aufzustellen. Mit seinen Arbeiten zum Gott der Väter und zum aprodiktischen Recht stellte er zwei viel rezipierte Hypothesen zur Religionsgeschichte bzw. zur Rechtsgeschichte des frühen Israels auf. Die Hauptthesen als waren bis in die 1970er Jahre in der deutschsprachigen Bibelwissenschaft fast konsensual akzeptiert, werden aber im 21. Jahrhundert so nicht mehr vertreten. Alt bevorzugte die Form des Essays. Seinen akademischen Schülern blieb es vorbehalten, auf der Grundlage von Alts Arbeiten ein Gesamtbild der Geschichte Israels und der Theologie des Alten Testaments zu entwerfen. Ein Bild von Albrecht Alt, Alttestamentler in Leipzig 1925, illustriert diese Einleitung. Abschnitt 1 Leben. Unterabschnitt 1.1 Familiärer Hintergrund. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Evangelisches Pfarrhaus in Stülbach, Hauptstraße 8. Und Caroline Alt, geborene Alt, Gemälde von Theodor Alt, 1972-73, Städtische Galerie in Lembachhaus. Unter Albrecht Alts Vorfahren waren bis ins 17. Jahrhundert viele Pfarrer und Lehrer. Sein Vater Georg Friedrich Christian Alt, gestorben 1898, hatte die Pfarrstelle im mittelfränkischen Dorf Stübach seit 1881 inne. Albrecht war das fünfte von sechs Kindern, zwei ältere Schwestern und er selbst überlebten die Kleinkinderzeit. Seine Mutter Caroline Alt, geborene Alt, gestorben 1929, stammte ebenfalls aus einer Pastorenfamilie und war die Schwester des zum Leibl-Kreis zählenden Malers Theodor Alt. Von 1894 bis 1898 besuchte Albrecht Alt das Progymnasium in Neustadt an der Aisch. Nach dem Tod des Vaters zog er mit seiner Mutter nach Ansbach und absolvierte von 1898 bis 1902 das dortige Gymnasium. Da er 1902 direkt nach der Immatrikulation in Erlangen das Hebraikum ablegte, hatte er diese Sprache neben Latein und Altgriechisch offenbar bereits auf dem Gymnasium erlernt. Otto Eisfeld meinte sogar, Alt habe schon das Gymnasias begonnen, Zitat Beginn, neben dem Hebräischen auch andere morgenländische Sprachen zu erlernen. Zitat Ende. Alt äußerte sich positiv über die hohe Qualität seines Ansbacher Gymnasiums in den alten Sprachen und in Geschichte. Hans Bartke zufolge hatte Albrecht Alt eine engere Beziehung zu seiner Mutter und war durch die Religiosität seiner Herkunftsfamilie zeitlebens geprägt. Unterabschnitt 1.2 Studium in Erlangen und Leipzig. Im Jahr 1902 begann Alt mit dem Studium der evangelischen Theologie und der Orientalistik an der Universität Erlangen. Doch wirkt es so, als habe Alt in seinem späteren Fachgebiet, dem Alten Testament, in Erlangen eigentlich keinen Lehrer gefunden. In dem zum Examen eingereichten Lebenslauf erwähnte er den Erlanger Ordinarius Wilhelm Notz nicht. Stattdessen schrieb er, der Privatdozent Justus Köberle habe ihm wichtige Anregungen gegeben. Was er damit meinte, ist unklar. Alt folgte in Erlangen seinen philologischen Neigungen aus Schulzeiten und lernte Arabisch bei Georg Jakob, danach Aramäisch mit Syrisch, Akkadisch und Altägyptisch. Für das vierte Semester wechselte er an die Universität Leipzig, wo er bei dem Assyriologen Heinrich Zimmern studierte. Was Alt früh kennzeichnete, war, dass er weder akkadische noch altägyptische Quellen für sich betrachten wollte. Zitat Beginn. Was ihn fesselte, war die Verflechtung der Kulturbereiche und ihre mannigfache Überlagerung im palästinisch-syrischen Raum von ihren ersten Epochen an bis an die Zeiten der früheren Kirchengeschichte. Zitat Ende. In seiner Studienzeit war Alt Mitglied der christlichen Studentenverbindungen Erlanger Wingolf, Leipziger Wingolf und Münchener Wingolf. Unterabschnitt 1.3 Als Münchner Predigtamtskandidat in Jerusalem. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Albrecht bei einer Exkursion während des Palästina-Lehrkurses im Frühjahr 1908 und Mittagsrast am 15. April 1908. Im Vordergrund der Gehbehinderte Otto Prokisch, ganz rechts Albrecht Alt. Das erste theologische Examen legte Albrecht Alt 1906 ab. Danach besuchte er das Predigerseminar der Bayerischen Landeskirche in München. Ein kirchliches Stipendium ermöglichte ihm von Januar bis Mai 1908 die Teilnahme an einem von Gustav Dahlmann geleiteten Lehrkurs des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem. Eine für Alts weiteren Berufsweg prägende Erfahrung. Alt berichtete darüber, Zitat Beginn, bei meinem besonderen Interesse am Alten Testament ergab sich die passende Aufgabe, von selbst das Studium der historischen Geographie, Topographie und Archäologie, daneben die Beschäftigung mit der an Analogien so reichen modernen Ethnologie und Linguistik. Das Buchstudium trat mir dabei sehr schnell zurück hinter der Ausnutzung jeder Gelegenheit zur Gewinnung unmittelbarer Anschauung. So mancher Streifzug durch die Stadt und ihre nähere und weitere Umgebung, allein oder in Gesellschaft, zu Fuß oder zu Pferd, wurde unternommen, von den offiziellen Besichtigungen und Ausflügen abgesehen, deren keinen ich versäumte. Zitat Ende. Insbesondere vertiefte er seine Kenntnisse der arabischen Umgangssprache. Jeder Stipendiat hatte eine wissenschaftliche Arbeit abzuliefern. Alt reichte eine Studie über den Ort Mizpah in Benjamin ein, die 1910 im Palästina-Jahrbuch des Instituts veröffentlicht wurde. Während des Jerusalem-Aufenthalts schloss Alt Freundschaft mit dem 9 Jahre älteren Otto Prokisch. Dieser war Extraordinarius, später Ordinarius für Altes Testament an der Universität Greifswald und hatte sich beurlauben lassen, um als Mitarbeiter an dem von Dahlmann geleiteten Jerusalemer Lehrkurs teilzunehmen. Prokisch war Monarchist und für seine nationalkonservative Haltung bekannt. Die Freundschaft mit Alt hatte zur Folge, dass dieser auch als Konservativer galt. Unterabschnitt 1.4 Promotion und Extraordinariat in Greifswald. Prokisch holte Alt 1908 als Inspektor des Theologischen Studienhauses nach Greifswald. Bei dem Greifswalder Philologen Mark Litzbarski erwarb Alt gründliche Kenntnisse der antiken Epigraphik. Er verfügte seitdem über das Handwerkszeug, um sowohl über westsemitische als auch griechische und lateinische Inschriften in der Levante publizieren zu können. Albrecht Alt wurde 1909 aufgrund seiner Arbeit Israel und Ägypten, die politischen Beziehungen der Könige von Israel und Juda zu den Pharaonen nach den Quellen untersucht und anschließender mündlicher Prüfung zum Lizenziaten der Theologie promoviert. Die Habilitation erfolgte bald danach. Alt war nun Privatdozent in Greifswald. Von Israel und Ägypten distanzierte Alt sich später, da das Werk nicht seinen eigenen Qualitätsanforderungen entsprach. Doch war mit den Beziehungen Israels und Judas zu Ägypten ein Thema angesprochen, das Alt weiterhin wichtig blieb. Im Jahr 1912 wurde Alt außerordentlicher Professor in Greifswald und ließ sich für einen weiteren Palästina-Aufenthalt beurlauben. Im Winter 1912-1913 war er Mitarbeiter des Jerusalemer Instituts, das heißt in der Rolle, die in seiner eigenen Stipendiatenzeit Proksch eingenommen hatte. Alt hielt eine Vorlesung über die Gebete der Stämme Israels. Unterabschnitt 1.5 Als Basler Ordinarius im Ersten Weltkrieg. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Deutsche Soldaten in Jerusalem 1916-1917. Die Theologische Fakultät der Universität Basel erwog, Alt neben Bernhard Duhm auf den zweiten alttestamentlichen Lehrstuhl zu berufen. Für ihn sprach, dass er kirchlich rechts stand und somit auf die Stiftungsprofessur zu passen schien. Gegen ihn sprach, dass er wenig publiziert hatte. Die Fakultät zögerte. Tatsächlich war Alt nur im Sommersemester 1914 in Basel tätig. Dann begann der Krieg und Alt gelang es, dort eingesetzt zu werden, wo er ohnehin am liebsten war, in Palästina. Während des Ersten Weltkriegs leistete Alt die zweite Hälfte seines Heeressanitätsdienstes ab, 1916 in der deutschen Orientarmee als Sanitätsunteroffizier ab. Das gab ihm die Möglichkeit zur Betreuung des sonst verwaisten Jerusalemers DEI. Im November 1917 wurde er in Jerusalem noch als Unteroffizier zum aktiven Wehrdienst eingezogen. Während die meisten deutschen Truppen die Stadt bereits verließen, wurde als Einheit zum Schutz der Auguste-Victoria-Stiftung auf dem Ölberg abgeordnet. Ohne selbst in die Kämpfe einzugreifen, beobachteten sie den englischen Angriff auf Jerusalem bei Nabi Samwil und Ein Karim und wurde am Morgen des zweiten Advent von der bevorstehenden Kapitulation der Stadt überrascht. Zitat Beginn: Kein Schuss fiel, keine Batterie, keine Schützenlinie war zu sehen. Still lag die Straße, die ich selten vom Ölberg so klar und schön gesehen, vor uns. Zitat Ende. So verließ Alt Jerusalem am 9. Dezember mit den letzten deutschen Soldaten. Sie gelangten nach Nazareth, wo die kleine Einheit aufgelöst wurde. Alt kam als Spezialist für die Schreibung arabischer Ortsnamen zu einer Vermessungsabteilung. Die Universität Basel rief Alt im Laufe des Jahres 1918 zu seiner Lehraufgabe in die Schweiz zurück. Daher nahm er nach der Schlacht bei Megiddo nicht mehr teil. Als wichtigstes Projekt in den Nachkriegsjahren war 1921 die Edition der griechischen Inschriften der Palästina Tertia in der Reihe der wissenschaftlichen Veröffentlichungen des deutsch-türkischen Denkmalschutzkommandos. Die an sich kurzen und wenig originellen Inschriften, denen aber wegen spärlicher literarischer Nachrichten über diese römische Provinz größere Bedeutung zukommt, trug er akribisch zusammen. Unterabschnitt 1.6 Ordinarius in Leipzig. Lehrkurse des DEI in Jerusalem 1924 bis 1931. Zwei Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Christliches Viertel von Jerusalem mit lutherischer Erlöserkirche 1934 und britischer Militärposten am Jaffa-Tor während der schweren Unruhen in Jerusalem August 1929. Zum Sommersemester 1921 wurde Albrecht Alt auf eine Professur an der Theologischen Fakultät Halle berufen, blieb aber nur wenige Monate dort. Die Leipziger Fakultät wollte Alt als Nachfolger Rudolf Kittels, um damit ihre konservative Tradition fortzusetzen. Seine Leipziger Zeit begann mit einer längeren Beurlaubung. Am 7. Dezember 1921 wurde Alt zum Leiter des Deutschen Evangelischen Instituts DEI in Jerusalem ernannt. Eigentlich sollte Dahlmann die Institutsarbeit wieder aufbauen und war dazu nach Jerusalem gereist. Er hatte sich aber durch eine im August 1914 veröffentlichte antibritische Erklärung unmöglich gemacht und verließ das Mandatsgebiet im Dezember 1921. Wenige Tage später traf Alt in Jerusalem ein. Er war politisch unbelastet und galt als fachlich hochqualifiziert. Alt war aber nicht nur Repräsentant des DEI, sondern auch Vertreter mehrerer evangelischer deutscher Organisationen sowie lutherischer Propst von Jerusalem. Seine Arbeitsbedingungen waren denkbar ungünstig. Die Bibliothek und die von Dahlmann aufgebaute landeskundliche Sammlung wurden magazinisiert. Für Stipendien war kein Geld da. Alt hielt Vorträge über Archäologie und Landeskunde Palästinas, die schon seine von Dahlmann verschiedenen Schwerpunktsetzungen zeigten. Die historische Dynamik interessierte ihn, nicht das vermeintlich seit biblischen Zeiten Unveränderte. Als die Universität Leipzig bald im Frühjahr 1923 zurückrief, wurde der Berliner Alttestamentler Hans Wilhelm Herzberg sein Nachfolger als Propst von Jerusalem und sein Stellvertreter in den übrigen Beilagen. Am 6. Dezember 1923 fiel der Beschluss, das DEI weiterzuführen, mit Alt als Leiter und Herzberg als dessen Mitarbeiter. In den Semesterferien von August bis Oktober sollte Alt jährlich für eine handverlesene Gruppe von Theologen, das heißt eine einstellige Zahl von Stipendiaten und einige selbstzahlende Gäste, landeskundlich archäologische Kurse anbieten. Dafür stand ihm ein Tagungsraum im Hospiz der Jerusalem-Stiftung in Muristan zur Verfügung. Hier wurde auch die Institutsbibliothek aufgestellt. Alt bedauerte, dass das DEI neben der Lehre nur unzureichend der Forschung dienen konnte. Seine eigene Forschung betrieb Alt im Kontext der Lehrkurse. Grabungstätigkeit gehörte nicht zum Programm. Alt hat nie an einer Ausgrabung teilgenommen, geschweige denn eine geleitet. Er betonte den Wert der Feldbegehungen, die ein Schwerpunkt seiner Kurse waren. Doch bleibt das Defizit, dass das DEI zur biblischen Archäologie keinen Beitrag leistete und Alt nur die Grabungsberichte anderer auswertete. Seit Jahresbeginn 1926 hatte Alt zusätzlich den Vorsitz des traditionsreichen deutschen Palästinavereins mit Sitz in Leipzig inne. Aufsehen erregte Alts Rede anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Jerusalemsverein am 20. Februar 1928 in Berlin. Er sprach hier als ehemaliger Propst von Jerusalem. Als Folge des Ersten Weltkriegs sei die Bildung selbstständiger evangelisch-arabischer Gemeinden das Gebot der Stunde. Diese arabischen Christen seien durch die Mächte der abendländischen, religionslosen, technischen Zivilisation gefährdet. Da zeigt sich eine antimoderne Einstellung. Dazu passen Klagen über Europäisierung und Amerikanisierung Palästinas, die sich in Alts Publikationen seit den 1920er Jahren immer wieder finden. Als Aufruf entsprechend wurde 1929 die palästinensisch-evangelische Gemeinde Jerusalem gegründet. Im Raum Bethlehem bestanden aber weiter Missionsgemeinden alten Stils, die auf die Tätigkeit des Jerusalemsvereins zurückgingen und organisatorisch vom deutschen Missionsleiter abhängig waren. Im Juni 1928 beschloss der Verwaltungsrat, die Stelle des DEI-Direktors mit ständigem Wohnsitz in Jerusalem wieder zu besetzen. Alt hatte große Pläne. In der Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins entwarf er Anfang 1929 das Programm einer Palästina-Forschung als Zusammenführung der analytischen Arbeit der Einzelwissenschaften, Kartografie, Geologie, Botanik, Archäologie, Epigraphik usw. so weiter, Zitat Beginn, zu einer neuen Synthese, zu einem getreuen geistigen Abbild der ganzen Wirklichkeit Palästinas. Zitat Ende. Aber es kam ganz anders. Die Teilnehmer des 6. Lehrkurses waren gerade eingetroffen, da brachen, wie Alt es formulierte, am 23. August 1929, Zitat Beginn, nicht unerwartet und doch überraschend jene beklagenswerten Unruhen aus, in denen sich die seit langem gärende Erregung des arabischen und jüdischen Bevölkerungsteils Palästinas gegeneinander grausig entlud. Zitat Ende. Dass da etwas gärte, war Alt bei einer Explosion im Herbst 1928 klar geworden. Arabische Bauern hielten die deutschen Theologen für Juden und ließen das Tränken ihrer Pferde nicht zu. Das Kursprogramm wurde durch die Unruhen im Herbst 1929 erheblich eingeschränkt, auch nachdem die britische Mandatspolizei die öffentliche Ordnung in Jerusalem wiederhergestellt hatte, kam es bei den Exkursionen zu ein paar unbehaglichen Szenen unterwegs. Die Weltwirtschaftskrise ließ die Anzahl der Teilnehmer in den folgenden Jahren einbrechen. 1932 und 1933 fanden keine Lehrkurse mehr statt. Alt bot nur noch verkürzte Exkursionsprogramme für einige Gäste an, die dann meist per Automobil absolviert wurden. Wegen Devisenschwierigkeiten fiel auch der Lehrkurs 1934 aus. Alt reiste 1935 zum letzten Mal überhaupt nach Palästina. Es war ein Kurzbesuch mit den beiden Professoren Ernst Zelin und Joachim Jeremias. Eine Autofahrt von Ma'an nach Akba gab Alt die Möglichkeit, seine Forschungen zum Straßennetz und zur Grenzsicherung der römischen Kaiserzeit in dieser Region weiterzuführen. Als Assistenten. Albrecht Alt hatte das Leipziger Ordinariat als Nachfolger von Rudolf Kittel angetreten, der allerdings auch nach seiner Emeritierung an der Fakultät noch sehr präsent war. Zwischen ihm und Alt entstand eine gute kollegiale Beziehung. Martin Noth hatte in Leipzig studiert und an Kittels letztem Seminar in Leipzig teilgenommen, war insofern also ein Kittel-Schüler. An der Universität Greifswald reichte er eine von Kittel angeregte Arbeit über altisraelische Personennamen als Dissertation 1926 und Habilitation 1927 ein. Dann ließ er sich nach Leipzig umhabilitieren und war für 2 Semester als Assistent. Mit ihm sprach er seine 1930 veröffentlichte Untersuchung über das System der 12 Stämme Israels durch. Im gleichen Jahr erschien als Essay die Staatenbildung der Israeliten in Palästina. Darin gebrauchte er ebenso wie Not das Konzept des sakralen 12-Stämme-Bunds, Amphiktyonie, das heißt ein gemeinsames JHWH-Heiligtum an wechselnden Orten, Sichem, Shilo, Gilgal bei Jericho, wurde von allen israelitischen Stämmen besucht. Ob als das Konzept der Amphiktyonie von Not übernahm oder umgekehrt, ist unsicher. Otto Proksch war unterdessen 1925 von Greifswald nach Erlangen gewechselt und begleitete dort die Promotion Gerhard von Raths. Proksch empfahl ihm, nach Leipzig zu gehen, um Alt zu hören. So war von Rath seit 1928 öfter in Leipzig, und als Not im Sommer 1930 einen Ruf an die Universität Königsberg erhielt, bot Alt von Rath an, die frei werdende Assistentenstelle zu übernehmen. Von Rath willigte ein und ließ Erlangen, Proksch und die Aussicht auf ein bayerisches Pfarramt hinter sich. 4 Jahre war er als Assistent. 2-mal reiste er mit ihm nach Palästina. Im Jahr 1934 wurde Gerhard von Rath an die Universität Jena berufen. Karl Elliger hatte 1929 als Stipendiat an einem von Alts Lehrkursen teilgenommen. Im Jahr 1933 kehrte er als Mitarbeiter Alts an das DEI in Jerusalem zurück. Und 1934 holte ihn Alt auf die frei gewordene Assistentenstelle nach Leipzig. Aber schon 1935 übernahm Elliger eine Lehrstuhlvertretung an der Universität Kiel. Elligers Nachfolger als Assistent Alts wurde Rudolf Meyer, der 1939 zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Neubearbeitung der Biblia Hebraica 1929 bis 1937. 2 Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Foto einer Seite des Codex Leningradensis mit dem Text Genesis 28, 18 bis 29, 22. Und Titelblatt der Biblia Hebraica, 3. Ausgabe. Nach dem Tod Rudolf Kittels am 20. Oktober 1929 beauftragte die Württembergische Bibelgesellschaft Albrecht Alt federführend und Otto Eisfeld mit der von Kittel initiierten Neuedition der Biblia Hebraica. Sie legte nicht mehr den spätmittelalterlichen Mischtext der Rabbinerbibel zugrunde, sondern die älteste, vollständige Handschrift der hebräischen Bibel, den Codex Leningradensis. Das war ein Paradigmenwechsel. Paul Kahle hatte die Ausleihe dieses frühmittelalterlichen Kodex aus dem russischen öffentlichen Bibliothek an die Universität Leipzig vermittelt, wo Blatt für Blatt fotografiert worden war. Alt nahm den Auftrag an, weil dies der Wunsch Kittels gewesen war. Er fühlte sich auch an die von Kittel festgelegten editorischen Grundsätze gebunden, obwohl er selbst teils anderer Meinung war. Er teilte sich mit Eisfeld die Arbeit so, dass er die Bücher der Tora und der Neviim Rishonim übernahm. Eisfeld die Bücher der Neviim Acharonim und die Ketuvim. Im Ergebnis war die Biblia Hebraica 3 allerdings keine diplomatische Edition des Codex Leningradensis, sondern der Versuch, mit Konjunkturen, Emendationen und Ergänzung der Randmasora einen idealen Ben-Asher-Text zu rekonstruieren. Das entsprach der klassischen Editionsphilologie des 19. Jahrhunderts. Trotzdem, als die Einzelfascikel der Biblia Hebraica 3 in den 1930er Jahren erschien, Zitat Beginn, verschob sich das Primat der Deutungshoheit über den Text der hebräischen Bibel von England nach Deutschland, Zitat Ende, nämlich von der British and Foreign Bible Society zur Württembergischen Bibelgesellschaft. Zugleich wurden die politischen Rahmenbedingungen für die Erforschung der hebräischen Bibel im Deutschen Reich allerdings immer ungünstiger. Als Alttestamentler im NS-Staat. Der Judaist Leisa Golowitsch leitete die im Leipziger alttestamentlichen Seminar angegliederte spätjüdische Abteilung. Sie war auf Initiative Kittels eingerichtet worden und befasste sich mit der rabbinischen Literatur. Gulkowitsch wurde als Jude direkt nach der Regierungsübernahme der Nationalsozialisten entlassen. Um wenigstens den Bestand dieser Abteilung zu sichern, schlug Alt 1934 die Angliederung an das neutestamentliche Seminar vor. Das Lektorat änderte freilich seinen Charakter. Zitat Beginn: Wenn, wie es den Anschein hat, seine Besetzung mit einem jüdischen, von früher Jugend an in der jüdischen Wissenschaft heimisch gewordenen Gelehrten bis auf Weiteres außer Betracht bleiben muss. Zitat Ende. Er empfahl seinen Assistenten Rudolf Meyer, mit Meyer konkurrierte Paul Fiebig, der die Leitung des spätjüdischen Abteilung schließlich als eine Art unbezahlten Nebenjob übernahm. Der Neuntestamentler Johannes Leipold setzte sich für eine Assistentenstelle Meyers in der spätjüdischen Abteilung ein. Fiebig und Leipold gehörten ab 1939 dem Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben in Eisenach an. Meyer hatte sich auch zur Mitarbeit in diesem Institut bereit erklärt, wurde aber zum Kriegsdienst eingezogen. Dirk Schuster urteilt. Zitat Beginn: Das Leipziger Beispiel um Lazar Gulkowitsch veranschaulicht, wie in kürzester Zeit aus einem jüdisch eine antijüdische Wissenschaft des Judentums entstehen konnte. Zitat Ende. Nicht mit als Zustimmung, aber mit seiner Beteiligung. Anfang 1934 gab es im Leipziger Auditorium Maximum eine Vortragsreihe unter dem Titel Führungen zum Christentum. Nachdem der Weg der Germanen vorgestellt worden war, hatten Albrecht Alt, Joachim Bergrich und Gerhard von Rath im Februar 1934 die Möglichkeit, einen Weg durch das Alte Testament aufzuzeigen. Alt gab diese drei Vorträge in Buchform heraus. Führung zum Christentum durch das Alte Testament. Als Vorbemerkungen setzten sich kritisch mit den Argumenten von Theodor Fitsch, der falsche Gott, Beweismaterial gegen Jahwe, 1911, auseinander. In seinem Vortrag, betitelt Der Grundbestand, erläuterte Alt die Grundlagen der Religion Israels, wie sie schon in der Frühzeit gelegt worden seien. Der sakrale Zusammenschluss der Stämme zur JHWH-Verehrung, der zugleich rechtliche und ethische Konsequenzen im Alltagsleben hatte. JHWH als Herr der Geschichte und das in Genesis 12, 1-3 formulierte Ziel der Erwählung Israels, Segen für die ganze Menschheit zu werden. Die Beziehung der bekennenden Kirche zu den theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten war generell schwierig und seitens der bekennenden Kirche von Misstrauen geprägt. Da Theologieprofessoren Staatsbeamte waren, hatte der Staat weitreichende Einflussmöglichkeiten. In der bekennenden Kirche wurde der Aufbau einer kirchlichen Ausbildungsstruktur favorisiert. Hans von Soden war als Marburger Professor für Kirchengeschichte und zugleich Vorsitzender des Landesbruderrats von Kurhessen-Waldeck eine Ausnahme. Er setzte sich in der bekennenden Kirche dafür ein, die Fakultäten nicht vorschnell abzuschreiben. Am 5. Januar 1935 fand auf seine Initiative hin in Berlin-Dahlem der Evangelische Fakultätentag statt, ein Treffen von bekennenden kirchennahen Hochschullehrern. Aus Leipzig nahmen Alt, Bekrich und Elliger teil. Die dortigen Beschlüsse blieben aber folgenlos. Der Göttinger Luther-Spezialist und überzeugte Nationalsozialist Emanuel Hirsch vertrat in seiner Publikation Das Wesen des Christentums 1939 die These, Jesus sei der Rasse nach kein Jude gewesen. Alt begründete gegen Hirsch territorialgeschichtlich, warum die Bevölkerung Galiläas seit hellenistischer Zeit größtenteils jüdisch gewesen sei. Galiläische Probleme 5, die Umgestaltung Galiläas durch die Hasmonäer 1939. Die deutschen Christen machten die These des arischen Jesus populär. Alt wurde als Vertreter der Gegenposition in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs oft zu Vorträgen eingeladen. Er nannte das eine Reisetätigkeit aufgrund seiner galiläischen Probleme. Bernhard Rust, der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, strebte die Schließung der Theologischen Fakultät Leipzig an. Dies war dem NS-Gauleiter von Sachsen, Martin Mutschmann, ein Anliegen und das deutsche Christen geführte Sächsische Landeskirchenamt tat nichts, um die Fakultät zu schützen. Die Fakultätsleitung konnte im Januar 1940 und im Herbst 1942 die Schließung abwenden. Seit 1941 musste Alt die alttestamentliche Wissenschaft einschließlich des Hebräischunterrichts in Leipzig alleine bestreiten. In dieser Zeit widmete er über 20 Wochenstunden, einmal sogar 29, der akademischen Lehre. Während Alt in seinen zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen kaum aktuelle Bezüge herstellte, scheint er sich in Lehrveranstaltungen regimekritisch geäußert zu haben. Er wurde deswegen 1943 beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda denunziert. Dies blieb für ihn jedoch folgenlos. Die Bombardierung Leipzig am 14. Dezember 1943 durch die Royal Air Force zerstörte große Teile der Innenstadt, auch die Einrichtungen der Theologischen Fakultät. Die Bibliothek sowie die ethnologische und archäologische Sammlung des Deutschen Palästina-Vereins waren Totalverlust. Noch immer war Alt dessen Vorsitzender. Martin Noth veröffentlichte 1944-45 einen letzten Band der Vereinszeitschrift. Das Wohnhaus der Eheleute Alt, Grassistraße 40, Leipzig, Zentrum Ost, wurde in der Nacht des 4. Dezember 1943 durch in der Nähe niedergehende Sprengbomben ebenfalls beschädigt, doch konnten die Anwohner auftretende Brände selbst löschen. Der Befehl zum Kriegseinsatz der Studenten am 6. September 1944 brachte den Universitätsbetrieb faktisch zum Erliegen. Seiner Personalakte im Universitätsarchiv Leipzig zufolge erklärte Alt im Rückblick auf die Jahre 1933 bis 1945, er habe als Professor für Altes Testament seine Aufgabe darin gesehen, die wissenschaftlichen Belange zu wahren und in die Zukunft hinüber zu retten. Nachkriegszeit. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Kriegsschäden am Hauptgebäude der Universitätsbibliothek 1953. Am 18. April 1945 wurde Leipzig von amerikanischen Truppen besetzt. Die Militärbehörden genehmigten die Neuwahl eines Rektors der Universität. In Frage kamen dafür politisch unbelastete Wissenschaftler. Hans-Georg Gadamer schlug den klassischen Archäologen Bernhard Schweitzer, den Kulturphilosophen Theodor Litt und den Theologen Albrecht Alt vor. Schweitzer wurde am 16. Mai 1945 gewählt. Im Fach Altes Testament war Alt weiterhin für das gesamte Lehrangebot zuständig. Sein Assistent Werner Müller war 1944 im Osten gefallen und nun erfuhr er, dass Joachim Beckrich im April 1945 in Italien gefallen war. Als nach Kriegsende der akademische Betrieb in Göttingen wieder aufgenommen wurde, versuchte Gerhard von Rath, Alt auf den zweiten alttestamentlichen Lehrstuhl der Georg-August-Universität zu bringen. Es kam zu offiziellen Verhandlungen, aber Alt fühlte sich verpflichtet, in Leipzig zu bleiben. Georg Siegfried Schmutzler, der 1946 bis 1951 in Leipzig studierte, beschreibt rückblickend, wie er Alt in Vorlesungen und Seminaren erlebte. Zitat Beginn: Bei ihm war Theologie nichts Fertiges, sondern ein immer neu spannendes, dynamisches Geschehen. Zitat Ende. Dazu trug Alt didaktische Begabung bei. Sitzend, doch mit ganzem Körpereinsatz, pflegte er zu dozieren, stets im Augenkontakt mit seinen Hörern. Als Exeget weigerte sich Alt, seinen Hörern die Bibeltexte für die Gegenwart zu erschließen. Predigtvorbereitung sei nicht seine, sondern ihre künftige Aufgabe. Albrecht Alt war einer von mehreren, auch international bekannten Theologieprofessoren, die keine Ausreise aus der DDR anstrebten. Für Alt- und Neutestamentler sowie Kirchenhistoriker war es nach Einschätzung von Kurt Nowak möglich, ihre Arbeit nach den gewohnten Standards weiterzuführen, wenn es auch Schwierigkeiten beim Zugang zur Fachliteratur oder bei der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation gab. Systematiker und praktische Theologen, deren Themenstellung das Leben von Christen in der DDR direkter betrafen, waren stärker staatlicher Repression ausgesetzt. Als 1951 die erste Ausgabe der Fachzeitschrift Vetus Testamentum bei Brill in Leiden erschien, stammte der erste Artikel, das Königtum in den Reichen Israel und Juda, aus der Feder von Albrecht Alt. Das war als Ansage gemeint. Das Flaggschiff der deutschsprachigen alttestamentlichen Wissenschaft, die ZAW, wurde nämlich von Johannes Hempel herausgegeben, der dem NS-Staat sehr positiv gegenüberstand und unter anderem durch seine Mitarbeit beim Eisenacher Entjudungsinstitut einschlägig bekannt war. Während des Krieges war er Militärpfarrer gewesen und hatte sich in der ZAW öfter mit markigen Botschaften von der Front gemeldet. Nach Kriegsende blieb Hempel Herausgeber der ZAW. Von seiner NS-Vergangenheit distanzierte er sich nur halbherzig. Daraufhin entschieden Alt, Noth und von Rath, nicht mehr in der ZAW zu publizieren. Noth trat dem Herausgeberkreis von Vetus Testamentum bei. Dieser Artikel in Vetus Testamentum ist aber für Alts Publikationen der 1950er Jahre untypisch. Ihn interessierte nur vorrangig die Edition von Texten aus Ugarit, Alarach und Karatepe Achtzlandasch. Die Funde der Schriftrollen vom Toten Meer stellten die Textkritik der hebräischen Bibel auf eine neue Grundlage, doch wurden die Texte erst nach und nach editiert. Albrecht Alt beobachtete aufmerksam, was sich für die von ihm betreuten Bücher in der Biblia Hebraica 3 ergab und ergänzte bei der Vorbereitung der siebten Auflage 1951 zweimal in Leviticus 20:21 und Deuteronomium 31:1 den Apparat, weil er den Text der Qumran-Handschriften als den überlieferten Text überlegen einstufte. Im Jahr 1953 entsprach Alt zahlreichen Bitten seiner Schüler und gab eine zweibändige Auswahl seiner Essays unter dem Titel »Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel« heraus. Ein dritter Band erschien postum 1959. Zitat Beginn: »Bis in seine letzten Lebensjahre hinein, außerhalb Leipzig, eher so etwas wie ein Geheimtipp unter Kennern, war Alte seitdem ein vielgesehener, ein weltberühmter Gelehrter.« Zitat Ende. Da die kleinen Schriften bei C.H. Beck in München erschienen, waren sie für als Leipziger Studenten, wie etwa Herbert Donner, wahrscheinlich nicht zugänglich. Während der Leipziger akademischen Sommerferien hielt Alt Gastvorlesungen in der Bundesrepublik, mehrfach in Tübingen 1951, 1952, 1953 und 1955 und je einmal in Göttingen 1953 und Heidelberg 1955. Pläne, den Staat Israel zu besuchen, zerschlugen sich. Zwent vermutet, dass Alt daran auch nicht sehr viel lag. Ihm sei bewusst gewesen, dass jenes Palästina, das er in den 1920er Jahren erforscht und in Kursen vermittelt hatte, so nicht mehr existierte. Unterabschnitt 1.7 – Letzte Lebensjahre. Ein Bild des Grabsteins von Albrecht Alt auf dem Südfriedhof von Leipzig illustriert diesen Unterabschnitt. Albrecht Alt erfreute sich jahrzehntelang einer robusten Gesundheit. Nachdem bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert worden war, schränkte sich seine Tätigkeitsradius immer mehr ein. An der Universität Leipzig lehrte er noch im Winter 1955-56. Zu Hause war er weiterhin wissenschaftlich tätig. Zitat Beginn: Nach Ostern 1956 begab er sich in stationäre Behandlung und es konnte den Anschein haben, als ob mit dem Verlassen der gewohnten Umgebung auch der Zusammenbruch des Lebenswillens und der Lebensenergie gegeben gewesen sei. Zitat Ende. Zwei Wochen später starb er. Die Trauerfeier in der Universitätskirche fand am 28. April 1956 statt. Albrecht Alts Grab befindet sich auf dem Leipziger Südfriedhof. Albrecht Alt hinterließ die Witwe Hildegard Alt, geborene Lange, eine promovierte Kunsthistorikerin und Lektorin, mit der er seit 1938 verheiratet war. Die Eheleute hatten keine Kinder. Abschnitt 2 – Werk. Die territorialgeschichtliche Methode im Sinne Alts interpretiert Grenzveränderungen auf die inneren Kräfte und Rechte hin, die sie bewirkt haben. Alt interessierte sich für ähnliche Fragestellungen in Bezug auf Spätantike und Frühmittelalter, insbesondere für die süddeutsche Limesforschung. Den in Bezug auf die Germanen bereits gängigen Begriff Landnahme übertrug Alt auf die Israeliten. Er wandte die territorialgeschichtliche Methode auf verschiedene Perioden der Landesgeschichte Palästinas an, angefangen mit dem Auftreten der Hyksos in der mittleren Bronzezeit bis hin zur Einteilung Palästinas in der römischen und byzantinischen Verwaltung und in den altkirchlichen Bistümern. Intensive Lektüre von Max Webers Studien zum antiken Judentum zeigen insbesondere als Arbeiten zur Landnahme, zur Staatenbildung und zu den Ursprüngen des israelitischen Rechts. Dem Althistoriker Eduard Meyer stimmte Alt darin zu, dass die Aufgabe des Historikers nicht bloßes Kompilieren, sondern Kombinieren sei und dass jede historische Einzelheit sich in einem großen Ganzen zuordnen lasse. Meyer hatte das antike Ideal in eine Gesamtdarstellung des Alten Orients integriert, auf diese Gesamtschau bezog sich Alt immer wieder. Von dem Erlanger, später Leipziger, Kirchenhistoriker Albert Haug übernahm Alt das Entwerfen von Zustandsbildern der einzelnen historischen Perioden. Wegen des Einflusses von Haug auf Alt ordnet ihn Eckhard Lessing untergründig der Erlanger Tradition zu, was bei Alts eigenen Schülern wieder deutlich hervortrete. Bei Alt fehlen nämlich das für Haug sehr wichtige Konzept der Heilsgeschichte, das bei Alts Schüler Gerhard von Rath prominent wieder da ist. Unterabschnitt 2.1 – Israels Gaue unter Salomo 1913. Am Ende seiner Greifswalder Zeit verfasste Alt 1913 einen Artikel über Israels Gaue unter Salomo, 1. Könige 4:7-19, in dem er bereits die territorialgeschichtliche Methode nutzte, für die er bekannt ist. Der Ort Socho war bisher im Gebiet von Juda lokalisiert worden. Mithilfe einer ägyptischen Quelle lokalisierte Alt-Socho im Gebild des Nordreiches Israel und nun macht die Liste von unangenehmter Weise Sinn. Sie nennt keinen Ort aus dem Gebiet von Juda, weil, so die Hypothese Alts, die späteren Reiche Israel und Juda bereits zur Zeit Salomos verwaltungsgemäß getrennt waren. Außerdem unterschied Alt in der Liste zwischen israelitischen und kanaanäischen Gauen und hatte so zwei Gegensatzpaare gefunden, auf die er in seinen späteren Publikationen häufig zurückgriff, Israel-Juda und Israeliten-Kananäer. Und Abschnitt 2.2, Jerusalems Aufstieg 1925. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt, Topographie Alt-Jerusalems und Einbettung in das Straßennetz, Deutsches Fliegerbild 1918. Zitat Beginn. Als Jerusalem am 9. Dezember 1917 aus dem Besitz der Türken kampflos an die englisch-ägyptische Expeditionsarmee überging, da ergab es sich anscheinend ganz von selbst, dass hier und nirgends sonst die militärische Verwaltung für den bis dahin eroberten Teil Palästinas ihren Sitz haben müsste. Zitat Ende. Jerusalem, die Hauptstadt Palästinas, Alt argumentierte mit der Territorialgeschichte gegen diese vermeintliche Selbstverständlichkeit. Über Jahrhunderte stand Jerusalem in seiner politischen Bedeutung hinter Caesarea Maritima, Lida, Ramle, Sichem, Nablus zurück. Jerusalem liegt nämlich nicht an der Kreuzung überregionaler Verkehrswege. Nicht natürlichen Vorzügen, sondern einer politischen Entscheidung verdankte Jerusalem Alt zufolge den Aufstieg zur Hauptstadt. König David nämlich herrschte in Personalunion über den Stamm Juda, den er selbst angehörte, und über die Stämme Israels. Regierte er vom jüdischen Hebron aus, sind die Nordstämme zurückgesetzt, wählt er seine Hauptstadt im Norden, verliert er den Kontakt zu seinen Judäern. Zitat Beginn. Aus diesem Dilemma findet sein königliches Auge den rechten Ausweg. Weder in Juda noch in Israel will er künftig residieren, sondern auf der Grenze zwischen beiden. Da liegt Jerusalem, dieser verkümmerte kanaanäische Stadtstaat, der längst für den Gnadenstoß reif war. Zitat Ende. Die Eroberung der Stadt überträgt David nicht dem israelitischen Heerbann, sondern einer Gefolgschaft von Berufskriegern. Deshalb ist Jerusalem auch seine persönliche Beute, eben die Davidsstadt. Diese Darstellung der Frühgeschichte Jerusalems wurde zwar viel rezipiert, sie ist aber aus heutiger Sicht unzutreffend. Alt übertrieb die topografischen Nachteile. Ottmar Kehl kritisiert, dass Alt ein viel zu ungünstiges Bild der spätbronzezeitlichen Stadtstaates erwarf. Nicht nur, weil er spätere Grabungsergebnisse nicht berücksichtigen konnte, sondern weil er das kanaanäische Jerusalem als negative Folie für die Darstellung Davids als politisches Genies und eigentlichen Gründers von Jerusalem brauchte. Und Abschnitt 2.3, der Gott der Väter, 1929. Die ältere Exegese hatte Schwierigkeiten, die Erzelternerzählungen im Buch Genesis in die Geschichte Israels einzuordnen. Hier bot Alt 1929 eine Lösung an. Zitat Beginn. Es gibt in der israelitischen Überlieferung tatsächlich noch ein Element besonderer Religion, das, wenn ich recht sehe, auf altem Sonderbesitz einzelner Stämme oder Gruppen zurückgeht. Das ist die Erinnerung an den Gott Abrahams, an den Schreck Isaaks, an den starken Jakobs, zusammengefasst an den Gott der Väter. Zitat Ende. Alt zufolge waren Abraham, Isaak und Jakob Kultstifter. Nach der Landnahme habe sich die Verehrung der an sich ortsgebundenen Vätergottheiten nomadischer Israeliten mit kanaanäischen Lokalüberlieferungen verbunden. Zitat Beginn. Die Verehrung der Vatergötter ist eine Religion mit vorwiegender Betonung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, weiterhin zwischen Gott und menschlichem Verband, ohne starre Bindung an einen Ort. Dafür umso bewegungsfähiger im Eingehen auf alle Veränderungen des Schicksals der Verehrerkreise. Zitat Ende. Die Hypothese der Vätergottheiten widerlegte Matthias Köckert in seiner Leipziger Dissertation 1983. Sein Hauptargument ist, dass die Verehrung eines Gottes der Väter kein nomadischer Religionstyp ist, sondern auch bei sesshaften Bevölkerungen im Alten Orient nachgewiesen werden kann. Unterabschnitt 2.4, die Staatenbildung der Israeliten in Palästina, 1930. Als Artikel die Staatenbildung der Israeliten in Palästina war im Untertitel als verfassungsgeschichtliche Studie gekennzeichnet. Sie kontrastiert das Sesshaftwerden der Philister, der Ägäer, in der Küstenregion mit der Sesshaftwerdung der Israeliten im Bergland. Zitat Beginn. Schon der äußere Verlauf der Einwanderung der Israeliten nach Palästina ist ja ganz anders als bei den Ägäern. Kein einmaliger, in verhältnismäßig kurzer Zeit vollendeter Akt, sondern eine Abfolge von Bewegungen einzelner Stämme und Gruppen, die sich sehr wohl auf mehrere Jahrhunderte erstreckt haben kann. Überwiegend auch kein Vorgeben mit Waffengewalt, sondern ein Sich-Einschieben in noch wenig oder gar nicht besiegelte Gegenden. Darum auch im Endergebnis kein Sesshaftwerden alter Stämme in einem einzigen geschlossenen Territorium, sondern eine Aufteilung in mehrere Gruppen, deren Gebiete durch rein nicht-israelitische Städte voneinander getrennt waren. Zitat Ende. Wenn die Stämme militärisch bedroht wurden, traten charismatische Führer hervor, die aber kein dauerhaftes Herrschaftssystem errichteten und an der Stämmeverfassung nichts änderten. Der Druck der militärisch überlegenen Philister auf die israelitische Stammesgesellschaft in ihrem Hinterland lässt nun Saul hervortreten, der zunächst wie ein von JHWH designierter Charismatiker der Richterzeit vorgestellt wird. Dann kommt das Neue. Die Stämme bringen ihn nach dem ersten militärischen Erfolg ins JHWH-Heiligtum und machen ihn per Akklamation zum König und, Zitat Beginn, von diesem Augenblick an besteht eine Bindung zwischen ihnen und Saul, die aus der einmal geleisteten Heeresfolge eine immer wieder zu leistende Heerbannpflicht ableitet und so den charismatisch begründeten, akuten Einzelfall in einen institutionell verfestigten Dauerzustand umsetzt. Zitat Ende. Saul ist ein Heerkönig, der im Frieden wenig zu tun findet. Um militärisch gegen die Philisterstädte auf Dauer erfolgreich sein zu können, legt sich Saul nach deren Vorbild eine Gefolgschaft von Berufskriegern zu, die in Spannung zum traditionellen System des israelitischen Heerbands steht. Ob dies schon zu Lebzeiten Sauls zu Konflikten führte, lässt alt unentschieden. Nach katastrophaler Niederlage im Philisterkrieg und Sauls Tod in der Schlacht brachen die Konflikte offen aus. Zitat Beginn. Dass die israelitische Geschichte mit David und Salomo in ein neues Stadium tritt, macht sich dem, der auf solche Dinge zu achten gewöhnt ist, schon an dem veränderten Charakter der Überlieferung bemerkbar. Zitat Ende. An die Stelle der Sage tritt die Geschichtsschreibung. Alt stellte nun das politische Genie Davids in den Mittelpunkt. Zug um Zug, die Gunst der Stunde nutzend, habe David ein neues Staatswesen aufgebaut und ein Großreich geschaffen. Unterabschnitt 2.5, die Ursprünge des israelitischen Rechts 1934. Die formgeschichtliche Methode Hermann Gunkels ermöglichte Albrecht Alt in den juristischen Texten des Alten Testaments die Unterscheidung von kasuistischem Recht, der aus dem städtischen Kultur Kanaans stammt und womit Israel an der Rechtskultur des Alten Orient teilhat, und apodiktischem Recht, das aus Israels nomadischer Frühzeit stammt und schweres sittliches Fehlverhalten der Strafe JHWHs überlässt. Es ist volksgebunden israelitisch und gottgebunden jahwistisch, somit ohne Parallelen im Alten Orient. Alt fasst zusammen. Zitat Beginn. Die beiden Rechte, die sich da begegnen, können ihre Ansprüche auf Geltung im israelitischen Recht nicht friedlich untereinander ausgleichen. Denn im apodiktischen Recht Israels wirkt eine noch völlig ungebrochene aggressive Kraft, die schlechthin jedes Lebensgebiet dem unbedingten Herrschaftsanspruch des Willen Jahwes für sein Volk unterwerfen will und daher keine profane oder neutrale Zone anzuerkennen vermag. Zitat Ende. Willi Schotroff referierte 1977 den Forschungsstand zum israelitischen Recht. Die von Alt vorgeschlagene Zweiteilung kasuistisches, apodiktisches Recht war bereits nicht mehr haltbar. Einerseits bangte die Hypothese des sakralen Stämmebund und das betraf auch die Vorstellung eines von diesem Bund gepflegten apodiktischen JHWH-Rechts. Andererseits hielt als formgeschichtliche Bestimmung des apodiktischen Rechts der Überlieferung nicht stand. Als apodiktisch konnten nach Ausscheidung eines Teils des von Alt her eingeordneten Materials nur noch Verbote und Gebote ohne Rechtsfolgebestimmungen gelten. Erhard S. Gerstenberger verortete diese Rechtssätze 1965 im siebten Ethos einer segmentären, akephalen Gesellschaft, das heißt, sie sind keineswegs exklusiv israelitisch und jahwistisch, wie Alt meinte, sondern überall dort zu finden, wo es vorstaatliche Stammesgemeinschaften gab und gibt. Unterabschnitt 2.6 – Erwägungen über die Landnahme der Israeliten in Palästina 1939. Alt entwickelte ein Bild des vorstaatlichen Israel, das sich deutlich von den Eroberungs- und Zerstörungserzählungen im Buch Josua unterschied. Im Rhythmus der Transhumanz seien die Israeliten allmählich aus der Steppe ins Kulturland vorgedrungen. Ackerbau war ihnen ohnehin nicht fremd, aber je größeres Gewicht dieser in ihrer Wirtschaftsweise erhielt, umso leichter fiel der Verzicht auf saisonale Wanderungen mit den Herden in die Steppe. Auf dieses zumeist friedliche Einsickern halbnomadischer Stämme ins Kulturland folgt der Landesausbau, das heißt die kriegerische Eroberung. Alt argumentierte, Zitat Beginn, der Übergang von Wüstenstämmen in das Kulturland von Palästina, aber auch von Syrien, Mesopotamien und Babylonien, begleitet die Geschichte dieser Länder durch alle Jahrhunderte bis auf unsere eigenen Tage herab. Und das moderne Vergleichsmaterial kann deshalb ein wichtiges Hilfsmittel zum Verständnis der israelitischen Landnahme sein. Die Anregung dazu hatte schon Max Webers gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie 3 1921 entnehmen können. Zitat Ende. Die Lebensweise der palästinischen Beduinen des 19. und 20. Jahrhunderts wurde von Weber und Alt in das späte 2. Jahrtausend vor Christus zurückprojiziert. Die Nomaden der altorientalischen Texte waren aber aus heutiger Sicht eher nicht sesshafte Ziehbauern, die am Rand der Städte und Dörfer mit ihren Herden lebten. Ihre Wanderungsbewegungen folgten keinem saisonalen, klimatisch bedingten Muster. Die von Alt und seinen akademischen Schülern vertretene Landnahmehypothese, Migrationsmodell, baut folglich auf einer ungeeigneten Analogie auf. Unterabschnitt 2.7, das Königtum in den Reichen Israel und Juda 1951. Nach dem Tod Salomos konnte Rehabeam die unter David und Salomo bestehende Personalunion nicht fortsetzen, das Großreich zerbrach. Die ersten Könige im Nordreich Israel charakterisiert Alt als echte Nachfolger Sauls. Als von JHWH beauftragte Charismatiker mussten sie die Nachkommen ihres jeweiligen Vorgängers aus dem Weg räumen. Zitat Beginn. So könnte man das Reich Israel in diesem Stadium seines charismatischen Königtums wohl ein Reich der gottgewollten Revolutionen nennen. Zitat Ende. Omri etablierte im Nordreich eine Dynastie nach dem Vorbild des Südreichs. Seine Residenz Samaria imitierte das, was Jerusalem für Salomo gewesen war. Im Südreich Juda kam das charismatische Königsideal dagegen nicht zur Geltung. Hier folgte fast unangefochten ein Angehöriger der David-Dynastie auf der nächsten. Somit unterschied Alt eine charismatische Legitimation der Könige im Nordreich und eine dynastische Legitimation der Südreichskönige. Abschnitt 3. Wirkung. An Alts Lehrkursen und Exkursionsprogrammen nahmen zwar insgesamt nur knapp 50 Personen teil, darunter sind aber fast alle späteren Professoren für Altes und Neues Testament der deutschen Universitäten. Unter den ehemaligen, die 1943 in kriegsbedingt stichter Form zu Alts 60. Geburtstag in der Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins gratulierten, waren Friedrich Baumgärtel, Walter Eichroth, Otto Eisfeld, Karl Elliger, Walter Elliger, Kurt Galling, Wilhelm Halfmann, Johannes Hempel, Hans-Wilhelm Herzberg, Joachim Jeremias, Anton Jirku, Otto Michel, Martin Noth, Herbert Preisger, Gerhard von Rath, Martin Redeker, Leonard Rost, Wilhelm Rudolph, Hermann Stratmann und Arthur Weiser. Unterabschnitt 3.1 Martin Noth, Geschichte Israels. Martin Noth integrierte die von Alt essayistisch behandelten Themen in einen Gesamtentwurf der Geschichte Israels. Zitat Beginn. Er soll verdeutlichen, inwiefern Israel als ein Fremdling in dieser seiner altorientalischen Welt lebte, der zwar deren Gewand trug und sich auf die ihr übliche Weise gebärdete, in seinem Wesen jedoch von ihr geschieden war, weil in der Geschichte Israels Erscheinungen begegnen, für die es keine Vergleichsmöglichkeiten mehr gibt. Zitat Ende. Der Aufriss ist vierteilig. Erstens Israel als Zwölfstämmebund. Zweitens das Leben des alten Israel in der palästinisch-syrischen Welt. Drittens Israel unter der Herrschaft altorientalischer Großmächte. Viertens Restauration, Verfall, Untergang. Kennzeichnend ist, wie Noth im ersten Hauptteil Israel als Zwölfstämmebund die Frühgeschichte Israels angeht. Ein erstes Kapitel widmet sich zunächst den Wohnsitzen der israelitischen Stämme, dann der Landnahme dieser Stämme. Das zweite Kapitel bringt die zentrale Amphiktyonie-Hypothese, der Bund der israelitischen Stämme. Hier findet der Leser Informationen über das Zwölf-Stämme-System und seine Einrichtungen, Zentralheiligtum, Feste, regelmäßiger Vortrag des Gottesgesetzes und Verpflichtung der Stämme auf dessen Einhaltung. Das dritte Kapitel stellt abschließend die Traditionen des sakralen Zwölfstämmebundes vor. Hier findet man Stoffe, die nach der biblischen Darstellung früher zu erwarten gewesen wären. Die Befreiung aus Ägypten, die Erzväter, der Bund vom Sinai in dieser Reihenfolge. Zwei akademische Schüler als aus der Nachkriegszeit legten ebenfalls Gesamtentwürfe der Geschichte Israels vor. Als letzter Assistent Siegfried Herrmann und Herbert Stonner, der in Leipzig bei Alt studierte. Unterabschnitt 3.2 Gerhard von Rath, Theologie des Alten Testaments. Waren Alt und Not mehr Historiker als Theologen, so war es Gerhard von Raths Beitrag, die theologischen Folgerungen aus ihrem Werk zu ziehen und in weit rezipierten Darstellungen zu popularisieren. Er hatte selbst 1934 bis 1945 als Professor für Altes Testament an der Universität Jena die Marginalisierung seines Fachs erlebt, das aus Sicht der radikalen deutschen Christen Thüringer Richtung bei der Ausbildung des theologischen Nachwuchses entbehrlich war. Nach 1945 änderte sich das Bild an den Universitäten in der Bundesrepublik völlig. 1975 konstatierte Gerhard Ebeling, dass das Fach Altes Testament einen Aufschwung erlebt und innerhalb des Gesamtprogramms der evangelischen Theologie zeitweise eine Führungsrolle übernommen habe. Inhaltlich bedeutet das die breite Rezeption von Thesen der Alt-Not-Schule. Eine zeitweilige Meinungsführerschaft wurde daraus, weil Gerhard von Rath diese Thesen in seiner Theologie des Alten Testaments, zwei Bände, 1957 und 1960, in eine auch literarisch ansprechende Form brachte, in der sie die theologische Diskussion der 1960er Jahre stark beeinflussten. Unterabschnitt 3.3 Albright versus Alt und Not. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Ein Foto von William F. Albright, Berno Rothenberg 1953 und israelische Ausgrabung von Tel Hasor, Berno Rothenberg 1956. Der amerikanische biblische Archäologe William F. Albright und Albrecht Alt kannten sich von ihrer Tätigkeit im Jerusalem der 1920er Jahre. Albright war dort Direktor der American School of Oriental Research. Alt leitete das DEI. Beide veranstalten ihre Lehrkurse in einer Art freundlicher Rivalität. Albright und Alt galten zwar als Vertreter gegensätzlicher Positionen, sie waren sich aber auch in vielen Fragen einig. Albright stimmte den Hypothesen Alts zum israelitischen Rechtswesen, kasuistisches und apodiktisches Recht, und zur Verfassungsgeschichte Israels, charismatische und dynastische Legitimation der Könige, zu. Albrights Hauptgegner hieß Wellhausen. Deshalb begrüßte er, wo Alt und Not mit ihren Hypothesen zur Frühgeschichte Israels über Wellhausen hinausgingen. Alts Vätergott-Hypothese ließ sich in Albrights Konzept einer Erzväterzeit integrieren. Das Buch Genesis enthält demnach, anders als Wellhausen meinte, historisch belastbare Informationen. Alts und Nots brillante Amphiktyonie-Thesen fasste Albright als Widerlegung Wellhausens auf. Gegensätzliche Positionen vertraten Albright und Alt bei der Landnahme der Israeliten. Albright ging davon aus, dass sich archäologische Befunde so interpretieren lassen, dass sie zur biblischen Darstellung passen und letztere als im großen Ganzen historisch zuverlässig erwiesen. In seinem Nachruf auf Alt bedauerte er, dass dieser unter dem Einfluss von Wellhausen und Gunkel die biblische Erzählung von der Einnahme des gelobten Landes zugunsten einer Geschichtskonstruktion verlassen habe. Zitat Beginn: Alts Thesen über die Landnahme werden durch die Fortschritte der Archäologie ständig widerlegt. Kürzlich erst durch die brillanten Ausgrabungen von Yigal Yadin in Hasor, die den Bericht in Josua 11 fortwörtlich bestätigen. Hasor wurde in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts vor Christus zerstört und in der Eisenzeit in einer weitaus bescheidenen Weise wieder aufgebaut. Zitat Ende. Not bezeichnete es 1959 als geradezu grotesk, dass Alt und ihm seitens der Albright-Schule stereotyp vorgeworfen werde, archäologische Befunde zu ignorieren. Zitat Beginn: In Wirklichkeit handelt es sich darum, dass Alt und ich es nicht für sachgemäß halten, einen allzu naiven Gebrauch von archäologischen Gegebenheiten zu machen, sondern es für notwendig erachten, zu differenzieren und von Fall zu Fall den geschichtlichen Ertrag eines archäologischen Befunds sorgfältig zu prüfen. Zitat Ende. Die Kontroverse zwischen der Albright-Schule und der Alt-Not-Schule setzt sich nach der Staatsgründung Israels in der dort aufblühenden Archäologie fort, wo sich eine stark an Albright orientierte, an der Hebräischen Universität beheimatete Jerusalemer Schule, Yigal Yadin, Benjamin Mazar, und eine eher an alt- und neu orientierte Schule an der Universität Tel Aviv gegenüberstehen. Letztere sind Israel Finkelstein und Nadav Naam zuzurechnen, die 1996 eine Reihe von Grundsätzen zur Landnahme formulierten. Darin heißt es, mit Verweis auf Alts Essay zur Landnahme der Israeliten in Palästina 1939, Zitat Beginn, die Entstehung Israels sollte aus einer langfristigen Perspektive auf Veränderung der Besiedlung und der Demografie untersucht werden. Zitat Ende. Finkelstein zufolge sollten bei der Landesgeschichte zwei Dimensionen in Kombination betrachtet werden. Lange dauernde Entwicklungen wie Sesshaftwerkung und demografische Prozesse einerseits und kurzzeitige lokale Ereignisse andererseits. Auch dies sieht er bereits bei Alt. Abschnitt 4 Mitgliedschaften 1929 Deutsches Archäologisches Institut 1932 Sächsische Akademie der Wissenschaften, philologisch-historische Klasse 1939 Society of Biblical Literature and Exegesis, Ehrenmitgliedschaft 1953 Society of Old Testament Study, Ehrenmitgliedschaft Abschnitt 5 Ehrungen Im Jahr 1935 wurde Alt als Theologieprofessor der Universität Leipzig in das Meißner Domkapitel aufgenommen. Die philosophischen Fakultäten der Universitäten Leipzig und Tübingen, beide 1953, sowie die juristische Fakultät der Universität Frankfurt am Main, 1954, verliehen Albrecht Alt den Ehrendoktortitel. Wilhelm Pieck zeichnete Albrecht Alt am 14. Dezember 1955, Zitat Beginn, für sein wissenschaftliches Lebenswerk, insbesondere für seine Erforschung der Frühgeschichte Israels, Zitat Ende, mit dem Ehrentitel Hervorragender Wissenschaftler des Volkes aus. Krankheitsbedingt konnte Alt Medaille und Urkunde im Schloss Schönhausen nicht persönlich entgegennehmen. Abschnitt 6 Veröffentlichungen Auswahl und Abschnitt 6.1 Erstveröffentlichungen chronologisch. Israels Gaue unter Salomon in Alttestamentliche Studien, Rudolf Kittel zum 60. Geburtstag dargebracht, Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 13, Leipzig 1913. Die Landnahme der Israeliten in Palästina, Territorialgeschichtliche Studien, Werkgemeinschaft Leipzig 1925. Judas Gaue unter Josia in Palästina Jahrbuch 21, 1925. Jerusalems Aufstieg in Zeitschrift der Deutschen Morgenländlichen Gesellschaft, neue Folge 79, 1925. Das System der Stammengrenzen im Buch Josua in Beiträge zur Religionsgeschichte und Archäologie Palästinas, Ernst Sellin zum 60. Geburtstag dargebracht, Deichert, Leipzig, 1927. Der Gott der Väter, ein Beitrag zur Vorgeschichte der israelitischen Religion, Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, Römisch 3, 12, Kohlhammer, Stuttgart, 1929. Das System der assyrischen Provinzen auf dem Boden des Reiches Israel, in Zeitschrift des Deutschen Palästinaverein 52, 1929. Die Staatenbildung der Israeliten in Palästina, verfassungsgeschichtliche Studien von Albrecht Alt, Sonderabdruck aus dem Reformationsprogramm der Universität Leipzig 1930, Edelmann, Leipzig 1934. Die Ursprünge des israelitischen Rechts, Herzl, Leipzig 1934. Die Rolle Samarias bei der Entstehung des Judentums in Festschrift Otto Proksch zum 60. Geburtstag, Deichert und Hinrichs, Leipzig 1934. Josua in Werden und Wesen des Alten Testaments. Vorträge gehalten auf der Internationalen Tagung alttestamentlicher Forscher zu Göttingen vom 4. zum 10. September 1935, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 66, Tüppelmann, Berlin 1936. Erwägungen über die Landnahme der Israeliten in Palästina in Palästina Jahrbuch 35, 1939. Galiläische Probleme 5 Die Umgestaltung Galiläas durch die Hasmonäer in Palästina Jahrbuch 35, 1939. Die Stätten des Wirken Jesu in Galiläa territorialgeschichtlich betrachtet in Beiträge zur biblischen Landes- und Altertumskunde 69, 1949. Das Großreich Davids in Theologische Literaturzeitung 75, 1950. Das Königtum in den Reichen Israel und Juda in Vetus Testamentum 1, 1951. Der Stadtstaat Samaria, Berichte über die Verhandlung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse 101.5, Akademieverlag Berlin 1954. Unterabschnitt 6.2, Sammelbände. Drei Bände, kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israels, herausgegeben von Martin Noth, Beck, München, 1953 bis 1959. Unterabschnitt 6.3, Bibliographie. K. Heinrich Mann, Bibliographie Albrecht Alt, in Geschichte und Altes Testament, Albrecht Alt zum 70. Geburtstag, Beiträge zur historischen Theologie, 16, Mohr-Siebeck, Tübingen, 1953. Siegfried Schauer, G. Bröker, H. J. Kantler, das literarische Werk von Albrecht Alt, in Festschrift Albrecht Alt zum 70. Geburtstag gewidmet, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 3, Leipzig, 1954. Der Artikel Albrecht Alt wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 6. November 2023 gesprochen, ein Tag nachdem der Artikel den Schreibwettbewerb gewonnen hat. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/bY-SA/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/albrechtalt. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.